D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin, der Podcast.
Guten Abend, ich sag mal Hallo.
Wir haben einfach, wollen mit unseren Fans feiern. Wir sind Weltmeister geworden, das haben wir auch getan. Ich glaube, jeder hat gesehen während des Turniers, wie wir mit unseren Gegnern umgegangen sind, wie respektvoll wir mit allen umgegangen sind. Und ich denke, dass wir uns da jetzt nicht irgendwie erklären müssen, warum und wieso. Es war eine spontane Aktion. Wir haben getanzt, wir haben uns gefreut. Und ich denke, dass das keine irgendwie Aktion war, um die Argentinier fertig zu machen. Ganz im Gegenteil.
Sprach Weltmeister Mustafi. Und damit ist, liebe Medien, alles gesagt, was es zum sogenannten Gauchogate zu sagen gibt. Wir beschäftigen uns lieber mit diesen Themen.
Und zwar mit dem ZDF, mit dem zweiten rankt man besser.
Und diesem Google mit der Machtkritik, die Verleger vielleicht besser sein ließen.
Und dem Korrektiv mit der Gemeinnützigkeit recherchiert es sich besser.
Das sind unsere Themen jetzt in eine Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung.
Ja, und die kommt heute von Udo von Kampen. Da unsere Bundeskanzlerin ja heute Geburtstag hat, hatte der ZDF-Korrespondent in Brüssel die Idee, Angela Merkel im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz ein Geburtstagsständchen zu singen. Doch das hielt scheinbar nur er für eine gute Idee. Laut Hals hat er nur gesungen, die anderen haben eher meistens geschwiegen. Merkel nahm das Ganze mit einem verlegenen Lächeln zur Kenntnis und ging dann schnell zur Tagesordnung über, wie dieser Mitschnitt der BBC dann auch uns nochmal zeigt.
Und deswegen stimme ich das jetzt einfach mal an. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin. Happy Birthday to you.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Tja, wenn Blogger Thomas Knüver dazu twittert, die journalistische Karriere des Udo von Kampen ist damit hoffentlich beendet, dann klar, klingt das irgendwie schon ziemlich hart. Andererseits kann man ja auch mal so sagen, denn ganz sicher wird die Karriere von Herrn von Kampen damit auch noch nicht beendet sein. Und trotzdem, ich finde, diese skurrile Szene, die für mich ja echt Potenzial zum Fremdschämen hatte, wirft im Kern eigentlich eine Frage auf, nämlich wie viel menschliche Nähe darf es eigentlich zwischen Journalisten und Politikern geben und kann es unter solchen Umständen überhaupt noch unabhängige Berichterstattung geben? Mir jedenfalls ist das ganz klar zu viel Nähe. Ich wünsche mir da deutlich mehr Distanz, weniger vielleicht im Kontext von Geburtstagen. Viel wichtiger finde ich nämlich die Distanz in der Sache und an der mangelt es aus meiner Sicht leider allzu oft.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das erste deutsche Medienmagazin.
Zum ZDF. Heute hat der ZDF-Showchef Oliver Fuchs gesagt, ich ziehe mich von meinem Job zurück. Ich lege meine Aufgaben nieder. Ich war kurz irritiert. So schlecht hat doch Udo von Kampen gar nicht gesungen.
Ja,
aber es ging um was anderes.
Genau, letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Es ging nämlich um den Manipulationsskandal rund um die Sendung Deutschlands Beste. Damit war ja der öffentlich-rechtliche Sender in den letzten Tagen, sagen wir mal, relativ stark in die Schlagzeilen geraten, weil es eben Manipulation gegeben hatte. Dann ist jetzt nochmal bekannt geworden, dass das ZDF schon in früheren Ranking-Sendungen manipuliert haben soll. Und das Ergebnis jetzt dieser ganzen Debatte stand heute. Deutschlands Beste wird eingestellt und ja, der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Fuchs hat seine Aufgabe als Showchef niedergelegt.
Was bedeutet denn das jetzt für das Vertrauen in das ZDF? Darüber sprechen wir mit dem Medienjournalisten Hans Hoff. Er ist jetzt live bei D-Radio Wissen. Guten Abend, Herr Hoff.
Guten Abend, Herr Fiene.
Wenn ich jetzt demnächst mal im ZDF einen Beitrag über die Methoden des ADAC sehe, dann hat das doch einen Fadenbeigeschmack, oder?
Ja, das mit Sicherheit, aber ich glaube, die machen weiterhin einen guten journalistischen Job und man muss schon sehr klar die journalistische Abteilung im ZDF trennen von der Unterhaltungsabteilung und wir sprechen ja hier nur von der Unterhaltungsabteilung.
Aber Herr Hoff, wie konnte denn das überhaupt passieren beim ZDF?
Das konnte passieren, weil Unterhaltungsmenschen, die Unterhaltungsshows machen, mit sehr, sehr viel Geld umgehen. Die bewegen große Massen von Menschen, von große Summen. Und da kommt es sehr leicht mal zu so einer gewissen Hybris, dass die sich unverletzlich wähnen. Ich meine, das ist das Phänomen Helge Achenbach, Uli Hoeneß. Ab einer gewissen Größenordnung verliert man die Bodenhaftung und dann meint man, man könnte alles machen.
Wo lag denn jetzt genau der Fehler, die Zuschauer zu beteiligen, generell überhaupt sich den Anschein zu geben, doch interaktiv zu sein oder generell auch noch verschiedene Umfragen durchgeführt zu haben, nicht bei einer zu bleiben oder dass es aufgeflogen ist oder dass man es einfach schlecht erklärt hat?
Der größte Fehler liegt natürlich generell darin, dass man versucht, die ganze Welt zu verranken, also alles in eine sportliche Ordnung zu bringen. Nummer eins, ich frage hier auch nicht, wer ist bei was mit Medien jetzt der Bessere, Herr Fiene oder Herr Pähler?
Das, die Antwort liegt auf der Hand. Herr Fiene, ne? Immer unsere Gäste.
Genau. Und nein, das ist aber der große Fehler beim ZDF, war einfach, dass sie nicht wahrheitsgetreu wiedergeben konnten, was da wirklich passiert ist. Ich meine, das ist eine Unterhaltungssendung. Das sieht man daran, dass sie von Johannes B. Kerner moderiert wurde. Also nicht ernst zu nehmen. Und wer das ernst genommen hat, der ist bitteschön selber schuld. Das Problem ist nur, wenn dann Journalisten nachfragen und sagen, wie sind denn eure Listen zustande gekommen? Und das ZDF sagt, ja so, und zwei Tage später sagt es, ja, aber auch vielleicht eher so. Und da kommt dann so eine gewisse Wahrhaftigkeit abhanden. Und das ist das Problem des ZDFs gewesen, dass dann auch irgendwann klar wurde, sie haben keine Erklärung. Sie müssen sich die Erklärung im eigenen Haus suchen. Das Haus ist völlig ungeordnet in dieser Hinsicht und da gibt es wirklich Nachbesserungsbedarf, großen.
Jetzt ist ja in solchen Situationen, dann muss man immer irgendwen bestrafen und manchmal treten auch Leute zurück, so wie das jetzt passiert ist. Oliver Fuchs als ZDF-Show- und Unterhaltungschef hat sein Amt niedergelegt. Ich glaube, die verantwortliche Sendeleiterin hat zumindest eine Abmahnung kassiert. Trifft das denn jetzt eigentlich da die Richtigen oder sind das die berühmt-berüchtigten Bauernopfer?
Also ich gehe mal davon aus, es sind schon Täter und es sind welche, die Verantwortung getragen haben. Und wer die Verantwortung trägt, der soll gefälligst auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Aber eigentlich würde ich Ihnen, diesen ganzen Beteiligten, gerne auch nochmal einen Fernsehpreis geben, weil ich glaube, dass Sie was bewirkt haben mit diesem ganzen Skandal.
Was denn?
Wir werden in Zukunft keine Shows mehr haben, in denen irgendwelche obskuren Listen gefertigt werden, von denen man nicht mehr weiß, wie sie zustande gekommen sind. Das heißt, jeder Sender, jeder öffentlich-rechtliche Sender, der in Zukunft irgendeine Show mit einem Ranking macht und klar sagt, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das ist Nummer 3, der muss erklären, woher kommt das Ding, und der muss seine Zahlen offenlegen. Wenn Sender irgendwie, sag ich mal, einen Preis ausloben, da muss klar werden, wer hat wie abgestimmt, wie viele Leute waren das. Das kann man nicht verlangen von den Privatstationen, weil die mit den Abstimmungen im Telefon eben auch ein wirtschaftliches Interesse verfolgen. RTL zum Beispiel beim Dschungelcamp oder bei DSDS, die machen ja richtig viel Geld mit den Anrufen. Aber von den öffentlichen rechtlichen Anstalten kann man verlangen, dass sie das jetzt offenlegen. Und ich glaube, das wird ein neuer Maßstab sein. Das heißt, wir werden Transparenz kriegen in diesem Bereich. Da wird nicht mehr gemauschelt werden können. Und insofern sehe ich das mit einem durchaus lachenden Auge. Das wird alles besser jetzt.
Aber könnte denn diese Transparenz dann zukünftig auch so aussehen, dass das ZDF sagt, ja, wir haben jetzt hier mal eine Liste gemacht mit den 50 besten Männern Deutschlands und die haben wir gemacht. Wir haben uns mal überlegt, wen wir am besten finden. Wäre das im Sinne Ihres Transparenzbegriffs dann denn auch okay?
Das ist doch völlig okay. Wofür haben wir Redaktionen? Das sind Redakteure, die arbeiten daran, die Welt einzuschätzen. Ich meine, das ist das gesamte Geschäft, was Redakteure betreiben. Sie holen die Informationen rein, werten die Informationen und die beste Information geben Sie Ihrem Zuschauer, Ihrem Hörer. Das machen Sie genauso bei Ihrer Sendung. Sie werten auch und präsentieren dementsprechend. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Wenn die von vornherein gesagt hätten, das sind nach unserer Meinung die 50 besten Deutschen, kein Problem.
Das hätte wahrscheinlich die Sendung auch nicht schlechter gemacht aus Sicht des Publikums.
Nee, also ich meine, was wollten Sie an der Sendung schlechter machen?
Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, wie jetzt auch mit dieser Debatte umgegangen wird, ich habe einen Artikel von Michael Hahnfeld in der FAZ gelesen und er spricht jetzt sogar von einer Nagelprobe für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Hat er da recht oder wird da ein bisschen übertrieben?
Ach, ich sag mal so, es gibt ja Leute, die müssen immer irgendwie so es ganz gleich ganz hoch hängen, weil das vermehrt auch die eigene Bedeutung. Ich würde den Ball da einfach eher mal flach halten. Wir sind zurzeit im Sommerloch und wenn Herr von Kampen, Angela Merkel ein Ständchen singt, dann ist das für uns eine Meldung. Das wäre in normalen Zeiten, würden wir kurz den Mundwinkel heben und dann wäre das durch. Aber jetzt im Sommerloch ist das jeden Tag eine neue Geschichte. Wir haben Gaucho geht, dann haben wir jetzt Udo von Kampen. Und da muss man aufpassen, dass die Maßstäbe da auch nicht verrücken.
Ist es eigentlich so, dass Johannes B. Kerner, der ja gewissermaßen auch so ein bisschen damit zurück ins große Showgeschäft wollte, dass der jetzt da Schaden von genommen hat, oder kommt der da relativ glimpflich im öffentlichen Ansehen von weg?
Ich fürchte, er ist jetzt ganz unschuldig da zwischen die Mühlsteine geraten. Und bei der nächsten Show, die er macht, wird man sagen, das ist übrigens der Moderator von Deutschlands Beste. Und diese Sendung wird ja nicht fortgesetzt, aber das wird ihm schon noch eine Weile anhängen. Also das, bis er da wieder vernünftig Werbeeinnahmen generieren kann, das war ein herber Rückschlag für ihn beim Versuch, im ZDF wieder Fuß zu fassen.
Sagt Hans Hoff, wir haben mit dem Medienjournalisten über den Manipulationsskandal in Anführungszeichen bei der ZDF-Sendung Deutschlands Beste gesprochen. Hier ist die Radio Wissen, ihr hört Was mit Medien. Was mit Medien, das Medienmagazin für Freunde und Feinde des Internets.
Einen Vorwurf, den haben wir in den vergangenen Wochen häufig, ja quasi gebetsmühlenartig von Verlagsmanagern gehört. Google missbrauche seine Marktmacht.
Und einige Politiker haben schon mit eingestimmt. Schauen wir aber uns mal an, wer von Medienseite was kritisiert hat. Da hätten wir zum Beispiel Springer-Chef Matthias Döpfner, der ist zuletzt mit markigen Worten aufgefallen. Aber auch Handelsblatt-Chef Gabor Steingart hat zu einer Google-kritischen Bewegung aufgerufen.
Jetzt hat sich aber auch die Monopolkommission des Bundes mit Internetanbietern wie Google und Facebook beschäftigt. Die Kommission mahnt da jetzt aber zur Besonnenheit im Umgang mit den Internetdiensten. Warum? Das erklärt der Vorsitzende Professor Daniel Zimmer. Und wir wollten von ihm wissen, was sich die Monopolkommission eigentlich genau angeschaut hat.
Ja, das sind Verfahren, die unterschiedlich liegen und unterschiedliche Gegenstände haben. Bei Facebook geht es im Moment um eine Fusion, das heißt genau genommen um die Übernahme von WhatsApp, also die Übernahme des Messenger-Dienstes, also im Grunde Kommunikationsdienstes, könnte man sagen, WhatsApp durch das soziale Netzwerk Facebook. Das ist das, was man als Zusammenschlusskontrolle oder Fusionskontrolle bezeichnet, wobei hier eine Besonderheit darin liegt, dass zwei amerikanische Unternehmen zusammengehen, aber wegen der Auswirkungen in Europa auch europäische Wettbewerbshüter sich den Fall ansehen. Da geht es aber zunächst mal nicht um Missbrauchsfragen oder Missbrauchsvorwürfe, sondern einfach um eine Unternehmenstransaktion, um einen Unternehmenskauf. Bei Google liegt der Fall etwas anders. Da stehen jetzt im Zentrum der Betrachtung Vorwürfe, dass Google Marktmacht missbräuchlich eingesetzt habe. Die Vorwürfe, die in den letzten Jahren insbesondere vorgebracht worden sind von Konkurrenten, also von anderen Internetunternehmen, gingen dahin, dass Google bei der Erstellung von Trefferlisten, die dann für Suchende angezeigt werden, die eigenen Tochterunternehmen, wie beispielsweise YouTube, bevorzugt angezeigt habe, denen also praktisch eine höhere Position auf den Suchlisten gegeben habe.
Lässt sich denn bleiben wir mal gleich bei dem Thema, ein Marktmissbrauch von Google feststellen?
Also ich bitte um Verständnis dafür, wenn ich da keine abschließende Aussage zutreffe. Es ist von daher ein komplexes Thema, als man für eine solche Beurteilung zunächst mal überhaupt Marktmacht oder eine marktbeherrschende Stellung von Google feststellen müsste. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, stellt man fest, dass dieses Unternehmen auf den verschiedensten Märkten aktiv ist, nicht nur auf einem. Also gegenüber uns Nutzern oder Suchenden ist Google auf einem Markt tätig, gegenüber den Unternehmen, die gerne angezeigt werden wollen mit ihren Webseiten, ist es auf einem anderen Markt tätig. Dann ist Google auf einem dritten Markt tätig im Hinblick auf Werbeanzeigen, wenn es Werbung verkauft. Und viertens könnte man sagen, soweit es Daten sammelt von uns Nutzern, könnte man wieder ein eigenes Marktverhältnis annehmen. Und damit haben wir immer noch nur die primäre Ebene betrachtet, also Google als Suchmaschine, und sind noch nicht auf eine sekundäre Ebene gegangen, nämlich was machen eigentlich die Tochtergesellschaften, die sind dann wieder auf anderen Märkten aktiv. Sie merken schon, alleine für die Frage, ist das eigentlich ein Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung, müsste man zunächst mal sich darüber einigen, über welchen Markt man spricht, wie weit man den abgrenzt und welche anderen Unternehmen auf diesen Märkten aktiv sind. Und erst dann käme man zu der Frage, wird ja eigentlich diese dann festgestellte Macht missbraucht.
Was müsste denn ein Unternehmen mal rein theoretisch machen, damit ein Missbrauch vorliegt? Oder anders gefragt, wie schauen Sie sich an, ob ein Marktmissbrauch oder Marktmachtmissbrauch vorliegt?
Also wenn man einmal die marktbeherrschende Stellung festgestellt hat, der Vorgang, über den ich eben gesprochen habe, dann wäre auf der nächsten Ebene tatsächlich zu prüfen, ob eine Verhaltensweise vorliegt, die dem Unternehmen nur aufgrund seiner Marktmacht möglich ist und die man aus dem einen oder anderen Grunde als missbräuchlich bezeichnen würde. Ein Beispiel. Ein marktbeherrschendes Unternehmen könnte versuchen, die eigene beherrschende Stellung noch abzusichern, indem es beispielsweise eigenen Vertragspartnern verbietet, noch mit dritten Unternehmen Verträge zu schließen. Also wenn ich als Suchmaschinenbetreiber mit meinen Werbekunden, die auf meiner Plattform werben möchten, auferlege, nur bei mir und nicht mehr bei meinen Konkurrenten, die vielleicht andere Suchmaschinen haben, ihre Werbung zu schalten. Das wäre ein Exklusivvertrag, eine Ausschließlichkeitsbindung. Und solche Ausschließlichkeitsbindungen schauen sich die Wettbewerbsbehörden ganz genau an, wenn sie von Marktbeherrschern ihren Vertragspartner auferlegt werden, weil der Marktbeherrscher natürlich, wenn er mögliche Vertragspartner exklusiv an sich bindet, damit seine marktbeherrschende Position noch ausbauen oder absichern könnte. Das wäre so ein Beispiel. Das ist im Übrigen auch ein Vorwurf, der Google mal gemacht worden ist, dass es solche Ausschließlichkeitsbindungen mit Blick auf Werbebeziehungen gegenüber Werbepartnern angewandt habe.
Die Kommission mahnt zur Besonnenheit im Umgang mit Internetdiensten an. Wieso?
Man muss eines sehen. Wir haben zwar auf Märkten im Internet sehr hohe Marktanteile beobachtet. Manche Unternehmen haben auf bestimmten Märkten Anteile von 90% oder mehr. Allerdings gehen diese hohen Marktanteile zum Teil auch zurück auf Besonderheiten, die in diesen Märkten bestehen. Nehmen Sie ein soziales Netzwerk wie Facebook. Facebook ist deshalb so attraktiv, weil so viele Menschen daran teilnehmen. Je mehr Menschen in einem Netzwerk aktiv sind, umso größere Anziehungskraft hat es noch auf weitere Nutzer. Das heißt, wir haben in diesem Bereich eine gewisse Tendenz zur Monopolisierung. Nur sind Monopole nicht für sich genommen abgesichert. Das haben wir bei den sozialen Netzwerken in der Vergangenheit betrachtet oder beobachtet. Wir hatten in Deutschland Netzwerke wie SchülerVZ und StudiVZ, von denen keiner mehr spricht. Das heißt, ein Monopol, wenn man so will, ist abgelöst worden durch ein anderes. Und das ist sozusagen die gute Nachricht in diesem Bereich der Internetökonomie. Es gibt so viel Dynamik, auch durch technische Innovation, dass Monopole, wenn sie mal bestehen, nicht unbedingt gesicherte Monopole sind, so dass sich die Monopolisten auch nicht alles erlauben können, nicht zurücklehnen können, sondern weiter unter Druck stehen, gute Leistungen zu erbringen, weil sie nicht sicher sein können, ob sie in 5 Jahren noch diese Position haben.
Wenn wir uns auch mal jetzt die Debatte in Deutschland anschauen, die es ja auch gerade bei den großen Internetdiensten gibt, kann den Diensten der eigene Erfolg, also wenn wir uns zum Beispiel die Marktanteile anschauen, zum eigenen Verhängnis werden?
Das könnte man so sagen, denn wer sehr erfolgreich ist, große Teile des Marktes auf sich zieht, erweckt natürlich Aufmerksamkeit, bekommt die Aufmerksamkeit der Medien und auch von Wettbewerbsbehörden. So gesehen könnte man sagen, dass der Erfolg auch jedenfalls eines Tages zum Problem werden kann. Aber ich glaube, es gibt noch eine weitere Erklärung dafür, dass sich jetzt verstärkt die Politik und auch Wettbewerbsbehörden um diese großen Unternehmen kümmern. Und das ist ein Grund, der nur begrenzt mit Marktmacht als solcher zu tun hat. Das ist der Grund, dass ein großes Unbehagen besteht und meines Erachtens auch zu Recht ein großes Unbehagen besteht mit Blick auf die Datensituation. Wenn große Internetunternehmen Daten über uns sammeln und im Grunde unser ganzes Leben mehr und mehr analysieren können, unsere Interessen, unsere vielleicht politischen Interessen, für welche Bücher interessieren wir uns und so weiter, dann erwächst damit eine Situation, die zur Bedrohung letzten Endes der Bürgerrechte werden kann. Das ist ein Thema, das ein Stück weit zu unterscheiden ist von dem Wettbewerbsthema und Marktmachtthema, das wir eben angesprochen haben, allerdings in einem gewissen Zusammenhang damit auch steht, denn je stärker die wirtschaftliche Machtstellung eines Unternehmens ist, umso eher kann es dann gegenüber den Bürgern Vertragsklauseln durchsetzen, die die Bürger veranlassen, ihre Daten preiszugeben. Das ist der Zusammenhang, den man hier sehen kann zwischen Marktmacht auf der einen Seite und der Bedrohung der Bürgerrechte auf der anderen.
Wenn jetzt Politik oder auch Medienanbieter von Marktmachtmissbrauch sprechen, könnte das nicht vielleicht auch ein Vorwand für andere Probleme sein?
Also damit sprechen Sie den Punkt an. Verbindung zwischen Wettbewerbsproblemen, fehlendem Wettbewerb vielleicht auf der einen Seite, einer gewissen Tendenz zur Monopolbildung auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem Problem, dass wir als Personen immer mehr analysiert werden durch die großen Datensammlungen. Man kann ja offenbar in fast unbegrenzter Menge Daten sammeln und letzten Endes speichern über die Vorlieben der Bürger. Und ich habe den Eindruck, dass dieses Unbehagen, das dort besteht, die Politik letzten Endes antreibt, jetzt verstärkt über das Thema Google und über andere Internetunternehmen zu diskutieren und sich die Frage zu stellen, mit welchen Möglichkeiten, auch welchen rechtlichen Möglichkeiten man hier eingreifen könnte.
Sagt Professor Daniel Zimmer, Direktor des Instituts für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Universität Bonn. Und er ist auch der Vorsitzende der Monopolkommission des Bundes. Und wir haben das Gespräch mit ihm vorher aufgezeichnet. Hier ist Was mit Medien bei D-Radio Wissen.
Was mit Medien, das neue Medienmagazin.
In diesem Monat, da hat das erste gemeinnützige Recherchebüro Deutschlands eröffnet. Unter der Marke korrektiv.org wollen der ehemalige Recherchechef der WAZ, David Schraven, und ein paar Kollegen umfangreiche Recherchen durchführen, von denen, wie Sie sagen, dann die gesamte Gesellschaft profitiert.
Oha, das klingt groß. Sie haben aber auch ein bisschen Geld bekommen, und zwar 3 Millionen Euro von der Prost-Stiftung. Die Inhalte können dann, wie beim US-Vorbild ProPublica, das wir euch ja schon mal vorgestellt haben, andere Medien kostenlos übernehmen. Somit soll der stiftungsfinanzierte Journalismus in Deutschland Alltag werden.
Warum Schraven in dieser Form ein Modell der Zukunft sieht, aber zum Beispiel die Medienstiftungspläne der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen alles andere als gut findet, darüber haben wir mit ihm gesprochen und ihn gefragt, warum er und sein Team denn den Namen Korrektiv gewählt haben.
Das ist ein Kunstname, der aber gleichzeitig verständlich ist. Wir wollen versuchen, eine Art Korrektiv zu sein zu einigen Entwicklungen, die es gibt in der Medienlandschaft. Aber wir wollen auch eine Art Korrektiv sein für Inhalte, die in Deutschland aufgedeckt werden können. Der hat halt jede Menge Bedeutung, der Name.
Was für Missstände sind denn das in der Medienlandschaft, die euch aufgefallen sind und die ihr korrigieren möchtet?
Um es einfach zu sagen, wir sehen halt, dass in einigen Bereichen Recherchechancen nicht ausgenutzt werden können, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und da wollen wir halt da sein und da ein bisschen korrigieren. Wir wollen nicht alles besser machen, wir wollen nicht alles heilen, das ist alles übertrieben. Aber so im kleinen Bereich können wir ein bisschen korrigieren.
Jetzt ist ja das Prinzip, dass Journalismus durch Stiftungen finanziert wird und auch als, ja, sag ich mal, organisatorische Einheit gemeinnützig Arbeit in Deutschland bisher total unüblich. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es dann gar nicht so einfach ist, wenn ihr jetzt korrektiv startet. Da könnt ihr ja nicht auf deutsche Erfahrungswerte zurückgreifen. Wie aufwendig waren eure Planungen?
Die Planung selber waren extrem aufwendig. Also wir haben lange, lange diskutiert, lange geredet, wo sind die Chancen, wo sind Gefahren, welche Modelle kann man fahren. Es war sehr, sehr kompliziert, auch die verschiedenen Interessen unter einem Hut zu bringen und dann eben eine Struktur zu finden, die, in der das auch alles technisch umzusetzen und abzuwickeln ist. Ich meine, im Kern geht es darum, dass eine gemeinnützige Stiftung gemeinnützige Arbeit fördert. Das heißt, wir mussten erstmal eine Struktur haben, die selber gemeinnützig ist, damit wir überhaupt gefördert werden können. Und da Journalismus in Deutschland nicht gemeinnützig ist, mussten wir halt dafür eine andere Struktur bauen. Und das ist uns gelungen.
Wie sieht die Struktur aus?
Wir haben jetzt eine gemeinnützige GmbH. Und diese gemeinnützige GmbH hat halt den Auftrag, sich für die Gemeinnützigkeit, für die Gemeinschaft einzusetzen, indem sie halt Aufklärung und aufklärerische Arbeiten voranbringt. Durch Ausbildung, durch Veröffentlichung, durch Publikation und jede Menge andere Sachen.
Dann lass uns doch vielleicht über die Brost-Stiftung mal kurz sprechen. Was steckt hinter der Brost-Stiftung, beziehungsweise was ist auch das Ziel von der Stiftung, auch jetzt im historischen Kontext?
Also die Brost-Stiftung, die passt halt zu unserem Projekt, wie keine andere Stiftung in Deutschland überhaupt denkbar wäre. Der Erich Brost war ein SPD-Mann in Danzig, der vor den Nazis flüchten musste, als sie Danzig überrannt haben. Der hat danach als Journalist gearbeitet. Der war in England, der war in Polen, der war in Skandinavien. Nach dem Krieg ist er zurückgekommen nach Deutschland, hat aber keine Parteikarriere eingeschlagen, obwohl er halt sehr hoch in der SPD mitgearbeitet hat, sondern der hat gesagt, er sieht sich der Aufklärung verpflichtet und wollte in der Zeit der Demokratisierung den Arbeitern die Möglichkeit geben, teilzuhaben an der Gesellschaftsentwicklung. Und da hat er gesagt, dafür braucht es Journalismus. Aus dem Grund heraus hat er sich halt den Zeitungen verschrieben. Der hat einen Verlag gegründet, daraus ist die WAZ entstanden. Eine der ersten Lizenzen hat er dann gekriegt im britischen Gebiet und hat halt eine Zeitung gemacht der Teilhabe. Jetzt ist er halt irgendwann leider gestorben. Seine Frau hat dann die WAZ weitergeführt eine Zeit lang. Die ist dann auch irgendwann gestorben. Aus deren Erbe heraus will die Brost-Stiftung jetzt uns finanzieren. Und zwar, um neue Wege zu beschreiten der Teilhabe, mehr Teilhabe zu ermöglichen, mehr Wissen zu verbreitern. Und das ist halt ideal. Also da ist halt ein idealer Anspruch, wird weitergegeben. Wir treiben das Erbe der Demokratisierung weiter. Personell ist hinter der Brust-Stiftung der Vorstand Herr Professor Heid. Das ist ein Hämatologe. Dann ist da der im Vorstand der Bodo Hombach. Der war früher Geschäftsführer der WAZ, hat halt also große verlegerische Erfahrung. Und der ist gleichzeitig Politiker gewesen, war in der SPD aktiv. Der hat jede Menge verschiedene Jobs gehabt. Das ist ein erfahrener Mann. Und die konnten wir halt davon überzeugen, dass unsere Idee der weiteren Demokratisierung, sage ich mal, durch Aufklärung, auch wenn das ein bisschen hochtrabend klingt, dass das gut zu der Brost-Stiftung passt.
Aber wenn ich das richtig sehe, wollt ihr euch nicht auf die Brost-Stiftung alleine verlassen. Man kann bei euch auch spenden, man kann auch Mitglied werden. Was bedeutet diese Mitgliedschaft?
Also uns ist halt verdammt wichtig, dass wir halt auf vielen Beinen stehen. Also wir wollen nicht nur ein Standbein haben, was eben in diesem Falle die Finanzierung durch die Brost-Stiftung ist, weil auf einem Bein fällt man leicht um. Wir brauchen Mitglieder, wir brauchen Leute, die uns unterstützen. Wir brauchen Leute, die unsere Arbeit mit unterstützen. Was haben Mitglieder davon? Erstmal, weil wir gemeinnützig sind, können jede Spende von der Steuer abgesetzt werden. Jeder Mitgliedschaftsbeitrag kann von der Steuer abgesetzt werden. Die Leute bekommen von uns Zugang zu unseren Recherchen, die können hinter die Kulissen gucken. Wir helfen den Leuten auch dabei, wenn die selber Informationen haben wollen, wenn die selber Auskunftsrechte wahrnehmen wollen. Wir haben uns der Verbreitung des IFG verschrieben. Das heißt, wir machen Schulungen, wir bieten konkrete Hilfe bei IFG-Anträgen an. Sowas, das ist ist ein ziemlich umfangreiches Paket. Das kann man auf unserer Internetseite alles gut nachlesen.
Korrektiv.org ist die Adresse mit C und Doppel-R. Was dann aber nochmal ganz spannend ist, lasst uns doch mal so ein bisschen so über eure Arbeit reden, wie das dann funktioniert von der Recherche bis hin zur Veröffentlichung, weil da müsst ihr euch dann ja für jedes neue Thema ein neues Medium suchen, oder?
Im Prinzip ja. Also wir suchen uns für unsere Themen Partner, mit denen wir halt erstmal exklusiv veröffentlichen. Und im zweiten Schritt veröffentlichen wir unsere Geschichten mit vielen Hintergründen dann nochmal eigenständig im Internet. Beziehungsweise wir machen auch noch eine eigene Publikation, aber das ist Zukunftsmusik, das kommt erst zum Ende des Jahres. Die Partner müssen wir uns suchen, ja, aber das ist nicht besonders schwer, weil die Geschichten, die wir machen, halt so aufwendig sind, dass die eigentlich ein normales Medium kaum schaffen kann oder nur sehr schwer schaffen kann.
Bezahlen die dann auch nochmal die Artikel oder Beiträge, die ihr verfasst?
Nein, bezahlen die nicht, weil wir sind der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Das heißt, wir geben unsere Sachen kostenlos weiter.
Ihr sucht ja auch noch neue Mitarbeiter. Welche Jobs sind denn offen? Was sucht ihr da?
Also wir sind da sehr, sehr offen. Was wir suchen halt Leute, die in Redaktion arbeiten. Wir suchen Reporter, die halt im Feld arbeiten. Wir suchen Datenleuten, die gut mit Daten umgehen können. Wir suchen ziemlich alles. Wir bieten auch ziemlich jedes Modell an der Arbeit. Also wir wollen nicht, dass alle bei uns im Büro arbeiten. Leute können auch woanders sein, können sogar im Ausland sein. Es geht uns vor allen Dingen darum, dass wir nachher ein Team zusammenstellen, in dem wir halt sehr, sehr viele unterschiedliche Fähigkeiten versammeln. Ich will vielleicht eine Sache sagen zu unserer Produktionsstruktur. Also wie gehen wir Recherchen an? Wir gehen Recherchen nicht an über ein klassisches Thema, was man so kennt. Also man guckt auf die Straße, sieht, da passiert irgendwas und dann ist dann unser Thema, das berichten wir. Sondern wir gehen halt Themen von der strukturellen Seite an. Das heißt, wir beschaffen uns erstmal Daten, gucken uns Datensätze an, bauen Datenbanken auf, versuchen Strukturen hinter Einzelergebnissen offenzulegen. Wir sind nicht auf die Anekdoten aus, sondern wir sind auf die Struktur der Anekdoten aus. Wenn wir eine Sache finden, wollen wir 100, 200, 300, 400, 500 ähnliche Sachen finden, um aus dem Einzelfall eine Regel herleiten zu können. Deswegen ist bei uns der Datenjournalismus im Zentrum aller Recherchen. Das ist unser entscheidendes Ding. Und davon ausgehend wollen wir dann Geschichten, Einzelgeschichten anstoßen. Das heißt, wir haben Datenjournalisten im Zentrum, Reporter im Außenbereich, die dann halt Einzelgeschichten umsetzen. Und da brauchst du halt viele Leute. Das müssen alles, vor allem müssen da Teamarbeiter sein. Da müssen Leute sein, die halt gewohnt sind und bereit sind, in großen Teams zu arbeiten.
Bei euch im Team mit drin ist ja auch Daniel Drepper, der jetzt mit in den USA war, hat sich in New York mit Journalismus beschäftigt. Was bringt er mit? Was wird er auch noch vielleicht an Erfahrung mit stiftungsfinanzierten Journalismus mitbringen?
Also auf den Daniel bin ich besonders froh, oder ich bin besonders froh, dass der Daniel mitmacht. Der ist halt einer der Leute, die am besten unterwegs sind in Deutschland mit dem IFG, der sich da halt sehr gut auskennt, wie man IFG einsetzt, wie man es umsetzt, wie man daraus Geschichten generiert. Das ist geil. Der zweite ist, in Amerika passiert halt ziemlich viel, was gerade diesen datengetriebenen Teamjournalismus angeht. Also genau das, was wir machen wollen. Und da hat der Daniel sich die letzten Monate, das letzte Jahr über sehr, sehr breit aufgestellt. Und aus den Erfahrungen können wir hier immens profitieren.
Dort ist ja auch ein Vorzeigeprojekt ProPublica. Kann man euch mit ProPublica, das haben wir auch in Was mit Medien schon mehrfach vorgestellt, vergleichen oder unterscheidet ihr euch von ProPublica?
Im Teilbereich kann man uns durchaus vergleichen. Also da arbeiten wir oder werden wir in Zukunft sicher auch zusammenarbeiten oder einige Projekte zusammen machen. Da geht es halt um den Ansatz, exklusive Geschichten herausstellen, die datengetrieben vorangetrieben werden, vorangebracht werden, die dann über exklusive Partner vermarktet werden beziehungsweise an die Leser gebracht werden. Das ist eine Sache, da sind wir ProPublica ähnlich. Worin wir uns ganz extrem unterscheiden, und das ist auch eine Sache, die kenne ich so nicht, da denke ich, da sind wir ziemlich einzigartig in der Welt. Wir haben halt ein eigenes Bildungsprogramm. Das bedeutet, wir werden jetzt in der nächsten Zeit eine Schulung anbieten. Wir werden mit den Schulungen rausgehen. Wir wollen das Wissen um den investigativen Journalismus weitergeben, nicht nur an andere Journalisten, sondern an ganz normale Bürger. Wir wollen den Bürgern die Möglichkeit geben, selbstständig zu recherchieren, selbstständig Fragen zu stellen an ihre Behörden, wo sie dann selbstständig ihre Unterlagen, ihre Auskünfte bekommen können, und zwar in einem Maßstab, der früher nicht möglich war.
Wenn ich mir mal so ein bisschen das Echo anschaue, was euren Start so ein bisschen noch begleitet hat im Netz, da schwankt für mich immer so ein bisschen ein interessanter Anspruch mit. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Dadurch, dass ihr gemeinnützig arbeitet, gibt es auch so ein bisschen den Anspruch, dass auch ihr euch komplett erklären sollt. Ihr habt auf eurer Webseite, beschreibt ihr sehr viel, was ihr macht, was eure Ziele sind. Es gibt einen Newsletter, der jetzt auch schon erschienen ist, also, und auch in den sozialen Netzwerken seid ihr schon sehr aktiv. Wo siehst du denn die Grenze zwischen, wie offen man eigentlich in einem Recherchebüro sein kann, beziehungsweise wie viel Transparenz darf sein, muss sein, kann überhaupt sein?
Das ist auch eine Sache, da wollen wir neue Wege beschreiten. Ach, da muss ich jetzt ein bisschen erklären.
Das klingt jetzt erstmal nach einem Marketingspruch.
Ja, lass mich das, deswegen sage ich halt, muss ich ein bisschen erklären. Also wir haben halt einmal klassische Recherchen, die kannst du nicht offen führen. Also da hast du halt Sachen, wo du Projekte angehst, da musst du sehr, sehr, sehr vertraulich arbeiten. Da musst du mit Informanten arbeiten, die kannst du nicht offenlegen. Da musst du mit Dokumenten arbeiten, da ist das sehr diffizil, was du wirklich mitteilen kannst, was nicht. Da hast du Datenschutzansprüche, die musst du halt sehr, sehr vorsichtig mit umgehen. Das ist der klassische Bereich. Den bearbeiten wir, da werden wir uns auch sehr klassisch verhalten. Da werden auch viele Leute enttäuscht sein, wenn sie halt Auskünfte haben wollen, die sie nicht kriegen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir halt tatsächlich neue Ansätze. Das ist dieses Sparkassenprojekt, was wir gerade auflegen. Das wird jetzt hoffentlich im September schon soweit sein, dass wir damit rausgehen können. Das ist eine Recherche, die wird hoffentlich so enden, dass wir halt nicht ein Projekt bearbeiten mit 4, 5, 6 Leuten, sondern wo wir halt eine Schar von 100, 200, 300 Leute so weit vorbereiten kriegen, dass wir aus dieser einfachen Recherche eine Riesenredaktion machen können, die dann in der Lage ist, das gesamte Sparkassensystem in Deutschland umzudrehen. Und das ist dann eben tatsächlich offene Recherche. Das heißt, von der Fragestellung, von der Diskussion über die Fragestellung bis hin zur Auswertung der Antworten, bis hin zu einzelnen Fällen vor Ort, über die diskutiert wird, wird das alles sehr, sehr transparent sein. Und ich glaube nicht, dass es sowas schon mal gab. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich ist das dann auch einfacher nachzuvollziehen, wenn dann einfach mal auch so ein Projekt abgeschlossen ist, beziehungsweise man sich das anschauen kann.
Genau, da kann man gespannt drauf sein. Also das wird geil.
Was habt ihr denn gerade in der Pipeline? Womit beschäftigt ihr euch? Was kannst du da sagen?
Also einmal dieses Sparkassending, das kann ich schon sagen, das ist was wir machen. Und dann noch ein paar andere Sachen. Wir haben jetzt ein Ding, da werden wir hoffentlich jetzt in 2, 3, 4, 5 Wochen schon mit rauskommen können. Da geht das eben um Gemeinnützigkeit. Das ist ein datenbankgetriebenes Projekt. Das ist dann weniger eine große Geschichte. Das ist für uns vor allen Dingen ein Testlauf, um zu sehen, wie wir mit den Datenbanken umgehen können, wenn wir die entsprechend veröffentlichen.
Wir haben ja am Anfang so ein bisschen auch schon gestriffen, dass ihr erstmal euch orientieren musstet. Okay, wie können wir uns eigentlich jetzt von der Struktur her aufstellen, um so arbeiten zu können, wie wir das gerne möchten? Gibt es Wünsche, die du theoretisch hast, zum Beispiel an den Gesetzgeber, dass Journalismus neue Möglichkeiten bekommt? Also, dass es zum Beispiel dann andere demnächst einfacher haben, vielleicht ähnliche Projekte zu starten oder die euch auch konkret helfen würden?
Also für uns ist halt nicht mehr entscheidend, wir sind gemeinnützig, aber für andere ist das halt von elementarer Bedeutung, dass der Journalismus in Deutschland endlich als gemeinnützig anerkannt wird. Da rede ich jetzt nicht von Boulevardjournalismus, von irgendwelchen Fotos von Prinzessin Di oder sowas. Ich rede davon, dass der aufklärerische Journalismus, der Journalismus, der selbstlos stattfindet, ohne Gewinnstreben und nicht darum geht, schäbige Sachen für teuer zu verkaufen, sondern einfach nur Arbeiten zu ermöglichen, der muss gemeinnützig gestellt werden. Wir erleben gerade Medienprojekte in Leipzig, die daran scheitern und kaputt gehen, weil halt diese Gemeinnützigkeit nicht gegeben ist. Die Leute wollen sich nicht die Taschen voll machen, die wollen in ihrer Stadt die Aufklärung vorantreiben. Und da, finde ich, ist der Gesetzgeber absolut gefordert. Da muss endlich diese Sache geändert werden. Wir brauchen gemeinnützigen Journalismus.
In NRW ist ja jetzt in dem frisch verabschiedeten Landesmediengesetz, was dann in Kürze in Kraft tritt, ja auch das erste Mal der Stiftungsjournalismus verankert worden, beziehungsweise dass es eine Stiftung geben soll, die dann zum Beispiel auch Lokaljournalismus mit fördern soll. Was hältst du von diesem Konzept?
Das finde ich natürlich nicht gut, weil ich finde, der Staat muss sich raushalten. Wenn die Presse den Staat kontrollieren soll, dann kann nicht der Staat derjenige sein, der diesen Anspruch verwirklicht. Nehmen wir diese NRW-Stiftung. Da werden Rundfunkgebühren umgewidmet in Fördergelder, mit denen Plattformen betrieben werden sollen. Da soll Starthilfe gegeben werden für Projekte. In meinen Augen ist das total irrsinnig. Der Staat will jetzt sagen, welches Projekt wo wie entstehen darf und kann, welches Projekt gefördert werden kann. Wenn ich doch eine unabhängige Kontrolle will, dann müssen die Leute selber die Mittel in die Hand kommen, um sich selber zu befreien, um selber Aufklärung betreiben zu können. Und da muss der Staat die Rahmenbedingungen für alle setzen. Da kann er nicht sagen, so Projekt A wird jetzt gefördert, Projekt B wird nicht gefördert. Der Staat muss ermöglichen, dass Projekt A, B, C, D, E, F, G alle die gleichen Rahmenbedingungen haben. Das ist der gemeinnützige Journalismus. Und was gerade in NRW passiert, ist Rosinenpickerei. Und ich bin verdammt sicher, dass keines dieser Projekte jemals die Staatskanzlei in NRW durchleuchten wird, weil das diejenigen sind, die den ganzen Schub gemacht haben. Und das ist in meinen Augen Augenwischerei, was die betreiben.
Sagt David Schraven von korrektiv.org. Der ersten gemeinnützigen Recherchegemeinschaft Deutschlands, die mit 3 Millionen Euro von der Broststiftung sich vorgenommen hat, gemeinnützig und unabhängig Journalismus zu betreiben. Das Gespräch, ups, da kam ein Drop. Kommt der denn her?
Ich dachte, du wärst schon fertig gewesen.
Ich wollte noch sagen, dass wir das Gespräch, das konnte man wahrscheinlich aber auch hören, ich habe ja auch gesagt, sagte David Schraven, vorher aufgezeichnet haben.
Fragen wir jetzt an dieser Stelle, kurz vor dem Ende der Sendung, wenn wir uns hier medial schlafen legen, steht gerade medial das Silicon Valley auf. In diesem Monat ist Britta Wedeling dort, nämlich hat sie ihren neuen Job als Handelsblatt-Korrespondentin angetreten und wir wollen die Höhepunkte und ja auch Tiefpunkte des Korrespondentenlebens erfahren. Und das, was diese Woche passiert ist, erzählt sie uns jetzt. Hallo Britta!
Guten Tag, ihr Lieben!
Du hörst dich so an, als gäbe es in deiner letzten Woche überhaupt 0,0 Tiefpunkte. Ist das richtig?
Ja, pass auf, mein größter sozusagen Höhepunkt dieser Woche war, das ist ja auch Teil des Jobs hier als Korrespondent, muss man ja immer vor Ort sein und live dabei sein, wenn die großen Dinge passieren. Ich bin also gestern Abend an einen der Originalschauplätze des Silicon Valley gegangen, nämlich habe ich mir ein Zimmer angeschaut in dem Haus, in dem wohl die berühmteste WG hier im Silicon Valley wohnt, nämlich die WG der Airbnb-Gründer Brian Chesky und Joe Gebbia. Lustigerweise war nämlich direkt in der Wohnung drunter ein Zimmer frei.
Du bist nämlich noch auf Wohnungssuche. Du hast eigentlich noch gar keine Bleibe.
Ja, ich muss vielleicht sogar.
Und irgendwann hast du keine Lust mehr unter der Golden Gate Bridge zu schlafen, oder?
Ja, mal sehen. Es ist hier wirklich, also es ist ein großes Drama. Das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch schon in Deutschland angekommen. Es gehen hier schlangenweise stellen sich die Leute an, um ein Apartment zu bekommen, müssen da zum Teil wirklich zahlen die das ganze Jahr die Miete im Voraus, damit die einen Wohnraum bekommen. Es ist wahnsinnig teuer. Ich hatte letztens die großartige Möglichkeit, einen Vermieter kennenzulernen, der mich dann fragte, Sie können die Wohnung schon haben, aber dann würde ich hin und wieder gerne bei Ihnen auf der Couch schlafen. Ja, also es werden hier sozusagen alle Register gezogen und es ist ein wahnsinnig umkämpfter Markt. Und deswegen war ich natürlich sehr glücklich, dass ich gestern mir dieses Zimmer anschauen konnte.
Wie ist das denn, wenn du sagst, fragen die dann, ob du von Google, Facebook und Co. bist und sind dann extrem böse, weil du Wohnraum wegschnappst oder extrem zuvorkommend, weil du viel Geld augenscheinlich hast? Oder freuen die sich, wenn du sagst, du bist von The German Handelspaper?
Also es freuen natürlich erstmal alle, wenn sie mich als nette, unkomplizierte, gut aussehende junge Reporterin sehen, nicht wahr? Damit geht es schon mal los. Nein, Quatsch.
Aber eine Wohnung hast du ja noch nicht, das wollen wir auch festhalten.
Ich habe irgendwas habe ich was falsch gemacht. Nein, tatsächlich, ich habe auch einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe jetzt hier nicht jeden Tag mir 10 Wohnungsinserate angeschaut, aber es ist tatsächlich so, dass das gerade die Aggression, sage ich mal, gegen die großen IT-Unternehmen, die hier den Wohnraum wegschnappen, schon wächst. Es gibt ja auch die entsprechenden Demonstrationen. Ich musste einfach schauen, dass ich mich da irgendwie mit meinen kleinen, bescheidenen Möglichkeiten gegen die Großen sozusagen mit dem großen Geld durchsetzen kann hier vor Ort.
Machst du dir Sorgen, jetzt eine Wohnung zu finden?
Eigentlich nicht. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich am Wochenende nochmal schaue. Und wie gesagt, ich habe ja immer noch warte immer noch auf die Zusage der beiden Jungs aus der Airbnb-Wohnung. Und irgendwo werde ich schon unterkommen. Ansonsten werde ich einfach schauen, dass ich nochmal eine Weile über Airbnb wohne. Ich werde schon irgendwas finden, da bin ich recht optimistisch.
Muss eigentlich eine Wohnung im Silicon Valley eine besondere Eigenschaft haben? Also muss die besonders zentral, besonders sonst wie gelegen sein, damit die für deine Arbeit auch gut ist?
Ja, abgesehen natürlich von einem großräumigen Kleiderschrank für meine 100 Paar Schuhe in diversen Absatzgrößen und meine Haute Couture, die ich hier unterbringen muss, ist natürlich ein sozusagen freier Wandelbalkon im Vorderbau des Hauses absolut vonnöten. Nein, im Grunde braucht das Einzige, was man hier wirklich braucht, ist ein vernünftiges WLAN und ein Bett zum Schlafen. Viel mehr kann man für einen normalen Betrag, den man hier hat, eigentlich nicht erwarten.
Das heißt, was kann man denn da so einplanen für die Miete? Wie viel Geld?
Zwischen, je nachdem, was man möchte, also eine Einzimmerwohnung, da ist man, sag ich mal, bis $3,000 im Monat ist man schon ganz gut dabei.
Das ist ein Schnapper
ja,
auch wahrscheinlich.
Ja, es ist hier eben nicht. Es ist nicht von schlechten Eltern hier, wie gesagt. Also dadurch, dass ich aber ohnehin als fleißiger Reporter immer draußen bin, ich brauche ja nur sozusagen ein ganz kleines Plätzchen, wo ich mein Bett reinschieben kann und dann wird alles gut.
Sagt Britta Wedeling, wir haben in ihr akustisches Reisebuch, Tagebuch als Korrespondentin im Silicon Valley mal kurz reingehört. Britta, bis nächste Woche. Herr Pähler.
Ja, Daniel.
Ich möchte dir Gleiches sagen. Es war mir eine Ehre. Und in der kommenden Woche freuen wir uns auf einen WM-Rückblick, denn ein Korrespondent der ARD wird uns besuchen und uns erzählen, wie es denn so war, stundenlang Schalten zu machen und im Radio dann von der WM zu berichten. Und wie viel er dann tatsächlich selbst gesehen hat, das hören wir nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.